So, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Bewegungsarten-Podcast. In diesen wunderschönen und kuriosen Zeiten. Umso glücklicher bin ich, dass ich in diesen Zeiten immer noch meine Host an meiner Seite habe. Zum einen die Eva neben mir und wieder über Skype den Horst zugeschaltet. Grüßt euch, hallo.
Hallo.
Hallo, hallo zusammen.
Und wie geht's euch? Wir haben jetzt erstmal wieder Instagram-Stories gemacht.
Oh ja. Ja, also dann werden die Eva jetzt mit ihrem Handy krasse Stories produziert für
krasse
den
Stories
Account.
Krasse Stories produzierst nur genau.
Nö, also soweit ganz gut. Also ich erinnere mich immer so an so Kindheitserinnerungen, Sonnenschein, grüne Wiesen und das war immer Osterzeit. Und das ist jetzt irgendwie heute auch der Fall an Ostersonntag. Gutes Wetter, warm draußen, nur keine Sau ist draußen momentan. Also
machen wir ja alles richtig, ne?
Ja, irgendwie schon. Aber,
ja, wo ich weiß nicht, wo ich letztens laufen war. Also ich finde, man muss schon so ein bisschen Slalom laufen, aber ist ja verständlich. Irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen raus müssen sie ja auch, ne? Und wenn jeder einfach nur mal so zum Spaziergang rausgeht, dann,
dann alles im Abstand.
Trotzdem irgendwie alle draußen.
Ja. Mir ist nur aufgefallen, dass relativ viele bei uns im Wald unterwegs sind. Also Leute, die nicht joggen gehen, sondern einfach nur zum Beine vertreten. Und ich glaube, das ist genau das, was du ansprichst. Ne? Die Leute wollen ein bisschen raus, ein bisschen Luft schnappen. Und
darf man eben ja auch nicht verübeln. Ne?
Genau. Aber ich habe jetzt diese Studie gesehen, man soll jetzt beim Sport machen irgendwie beim Joggen 5 Meter Abstand halten, beim Radfahren irgendwie 10 Meter. Wegen den Aerosolen, die dann ausstreuen nach hinten und dann ja, also dann
ob
doch
da,
lieber.
Ob da das reicht, die 5 Meter und die 10 Meter?
10 Meter, ist das die neue Windschattenbox für?
Ja, wobei, also dann doch lieber vielleicht auf dem Hometrainer und dann dem entgehen, ne? Das muss man schon sagen. Wobei ich war gestern Radfahren, ich mache ja momentan so ein paar, also wenn ich Radfahren gehe, suche ich mir jetzt echt coole Strecken raus, so Panoramarunden.
Das wollte ich nämlich auch ansprechen, das ist mir aufgefallen, wieder so eine schöne Tour, die du gefahren bist.
Ja, gut, aber wir haben ja, also bei euch ist ja auch schön, so ist ja nicht, aber bei uns, also bei mir jetzt am Stadtrand Darmstadts geht es direkt 2 Kilometer weiter in Odenwald rein und da gibt es halt relativ viele Nebenstrecken, die man fahren kann alleine. Und sicher, natürlich, ohne viel Verkehr. Mhm. Und gestern ist mir so aufgefallen, eigentlich ganz cool, man fährt so vor sich hin, aber da kam echt auch dann nach einer guten Stunde so eine Gruppe an Triathleten, also mit Zeitfahrrädern, berg runtergeschossen.
Da dachte ich auch,
Leute, ey, zu zehnt irgendwie und alle direkt hintereinander, muss das sein jetzt bei der Situation, also. Ja, ich muss auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Man postet ja ein bisschen was und ich meine, wir als Profis müssen ja weiter trainieren, aber das soll ja nicht den falschen Eindruck erwecken, ne? Dass es jetzt irgendwie alles normal ist. Und da muss ich mich vielleicht selber mal fragen, okay, ob man vielleicht sowas in Zukunft lässt, weil dann die Leute denken, ey geil, Panorama-Loop, Reichel wieder geil gefahren oder was, aber
Aber du bist alleine. Du bist komplett alleine und da man sieht bei dir quasi auch nur Natur ohne große Autos. Ja, und man sieht jetzt dich nicht auf dem Unterlenker da irgendwie rumheizen und überhaupt nicht rechts und links gucken und da irgendwelche Gefahren eingehen. Also,
wenn du wüsstest, ich mache immer so ein Froom-Backup und so und nee, Quatsch, aber nee, aber deswegen, also da muss man vielleicht auch hier bei den Leuten, die so ein bisschen
das so ausreizen, ne?
Ja, aber gut.
Also ich sehe das nicht so locker. Also ich werde da, wenn ich das schon höre, dass du sagst, oh, dir kam so eine Gruppe von 10 Mann oder so entgegen oder und lass es 5 sein oder lass es 3 sein. Es macht mich direkt, ich muss auch immer aufpassen, es macht mich richtig aggressiv. Weil das sind Leute, die es nicht verstanden haben. Also ich muss selbst natürlich auch, ich bin auch mit mir, würde ich sagen, kritisch, weil ich bin in letzter Zeit auch immer noch viel draußen unterwegs. Klar, dem schönen Wetter geschuldet. Aber ich passe so oder so auf und jetzt nochmal, doch auch nochmal umso mehr oder bin mir dessen auch bewusst, dass es jetzt, wenn ich jetzt irgendwo stürze oder mich ablege, dass das sehr, sehr ungünstig wäre und ich fahre nicht mit anderen Leuten nach wie vor, also weil ich es eh nicht so gern mag, also ich fahre halt eh
ich hasse mit anderen Leuten alleine, zu fahren.
Ne? Muss auf keine Rücksicht nehmen, kannst dein eigenes Tempo fahren, kannst auf den Bordstein springen, wie du willst und wieder runter und nee, keine Ahnung, aber ich krieg richtig ein Prass auf die Leute, die da auch ein ganz schlechtes Vorbild für uns Radfahrer, Triathleten, Sportler oder sowas sind. weil sie meiner Meinung nach die Regeln einfach da so weit ausdehnen oder auch wirklich übertreten und das nicht richtig ist. Absolut falsches Zeichen und richtig Kacke, ja.
Oh, was ein negativer Einstieg jetzt in unsere Folge.
Ja, sorry, aber nein, aber das muss man doch sagen. Ja. Also,
man muss es den dummen Leuten immer wieder.
Weil manchmal, ich beobachte mich ja auch, man verdrängt ja dann schon viel. Und wenn man gerade in diesen diese Swift Races, die ja aus dem Boden schießen jetzt mit irgendwelchen prominenter Beteiligung, dann vergisst man alles ja auch außenrum. Und wir werden uns ja jetzt auch gleich noch vielen anderen Themen widmen. Aber das kann ich so nicht stehen lassen. Aber ich finde es gut, dass du es ansprichst und auch kritisch damit bist, weil ich finde eigentlich, dass deine Posts so ganz cool sind.
Ja, ich halte mich aber ein bisschen zurück und ich werde es auch jetzt ein bisschen reduzieren. Mm. Also klar, wir müssen dann so ein bisschen Content bieten für die Partner und so, aber ja, alles in Maßen jetzt auch, um dann nicht den falschen Eindruck zu vermitteln. Irgendwie knackt es in der Leitung, kann das sein? Ja,
oder? Nur bei dir.
Wir hören gar nichts.
Bei dir knackt es.
Aber dann knackt es bei mir. Okay, dann so.
Wir hören dich gestochen scharf.
Alles klar.
Das und muss auch generell bei dir sein, weil letztens, wo ich es geschnitten habe und dann hatte ich ja die Spuren quasi ja alle einzeln. Ja. Also weiß ich nicht, vielleicht ist es auch einfach irgendwie das USB-Kabel, was einen Wackelkontakt hat oder so und dann kann es natürlich sein, dass es irgendwie knackt oder so. Aber wir werden sehen.
Aber nichtsdestotrotz, erzähl doch mal, wie es dir in der ganzen Lage jetzt so geht und wie du anscheinend ja auch noch eine große Motivation an den Tag legst und wie du jetzt mit allem umgehst, weil es ist ja jetzt sehr vage, wie es dieses Jahr, ob oder wie es dieses Jahr überhaupt noch weitergeht.
Ja, gut, also Anfang der Woche gab es jetzt die Mitteilung, dass die großen Rennen auch Frankfurt und Ironman, Frankfurt und Hamburg verschoben werden.
Offiziell,
auf unbestimmt, was eigentlich bedeutet, dass diese voraussichtlich abgesagt werden. Und klar, das entzieht natürlich so ein bisschen die Motivationsgrundlage, aber es ist irgendwo auch klar, dass das unwahrscheinlich wird von Woche zu Woche. Wie gehe ich damit um? Ich versuche das Training jetzt natürlich am Laufen zu halten, aber jetzt auf einem gewisses Basisniveau, jetzt nicht unbedingt so viel, aber ich glaube, ich habe es auch letztes Mal angesprochen. Aber ich muss schon sagen, es zieht schon so ein bisschen an der jeden Fall an der Motivation und ich kann jetzt nicht irgendwie jetzt krasse Sessions, die ich normalerweise in dem Jahreszeitraum mache, aber runterspulen, mache ich jetzt einfach nicht. Und jetzt,
na, du musst dich jetzt auch nicht killen, unnötigerweise, nee. Also,
ja, ich finde das interessant, manche entwickeln ja so ein Spleen draus und machen irgendwie krassen Touren hier bei uns in der Gegend oder aus eurer Gegend, Jason Osborne, der Radfahrer, der fährt mal 400 Kilometer oder sowas, also einfach nur so für sich aus Spaß. Aber das
hast du gesehen? Hast du gesehen, was er jetzt gemacht hat? Vorgestern?
Nee.
Ich glaube, es war am Karfreitag. Ja, genau. Everesting. Und zwar, ja, 9000 Höhenmeter ist er vertikal gefahren. Und zwar auf einem Anstieg, den kennst du vielleicht auch. Unten im Rheingau, Kietrich, im Rheingau, bei Eltville. Mhm. Und da kann man dann nach Hausen vor der Höhe hochfahren. Das ist ein, ich weiß es nicht genau, 6 Kilometer Anstieg?
Ja, maximal, ja.
Und da war er, ich glaube, 9 Stunden unterwegs. Also ich weiß es jetzt nicht 100%, ob es 8 oder 9 Stunden waren. Ich sage jetzt einfach nur mal so ganz knapp. Mit einem, kann man ausrechnen, ich glaube, ein 25er Schnitt war es. Durchschnittlich 250 Watt. Ja, und da hat er so den Karfreitag verbracht.
Krass.
Also ja, ist klar, quasi immer hoch und runter, ne? Also immer die 5 Kilometer hoch, wieder. Keine Ahnung, wie viele Höhenmeter hat denn das Teil? Das hat ja vielleicht 400.
Kann man ausrechnen, wie viel?
Keine Ahnung. Ja, kann man aber.
Also Wahnsinn. Also der hat du hast eben diese 400 Kilometer Tour angesprochen, ne? Das war so der erste Streich. Dann immer mal ein 300er, 200er ist ja fast jetzt schon so Standard.
Ja. Ja, aber ich glaube, solche Herausforderungen muss man sich jetzt irgendwie stellen. Oder das habe ich mir jetzt auch überlegt, dass man, also verdammt, Everesting wollte ich eigentlich jetzt auch machen, aber okay.
Kannst du auch noch auf der Rolle machen,
aber,
ne?
Aber ein Traum, was heißt Traum, aber was ich immer machen wollte, ist das Projekt ODW 4000.
Oh,
Das bedeutet 4000 Höhenmeter im Odenwald und jeden Anstieg nur einmal fahren und keine Strecke darf sich überkreuzen. Also muss man ein bisschen vorher planerisch.
Oh, da muss aber Planer sein.
Ja, schauen. Das hatte ich mir jetzt mal überlegt als nächstes Projekt vielleicht. Aber mich reizt jetzt auch ehrlich gesagt diese Virtual Racing-Geschichte. Ich bin letzte Woche als Rookie bei einem Zwift-Rennen gestartet, weil mich ein Kumpel motiviert hat und habe voll auf die Mütze bekommen. Das war auch gleich so ein 42-Kilometer-Rennen. Und da wollte ich euch fragen, wie man sowas angeht, aber hat mega Spaß gemacht. Mhm. Ich hatte noch nie so einen hohen Durchschnittspuls über eine Stunde. Das war echt krass. Also die Wattwerte waren aber irgendwie ganz seltsam, weil ich hatte auch so Aussetzer drin. Das waren relativ viele Leute auch am Start. Mhm. Das heißt, das ganze System war verzögert auch. Und dann hatte ich so Aussetzer, also irgendwann
habe ich dann
0 Watt getreten. Ich glaube, man muss dann auch so ein bisschen an der Hardware tunen, dass man schnellere Bluetooth-Anschlussverbindung hat und Internet und so, weil das macht dann so keinen Sinn. Und dann verlierst du halt die Gruppe und kommst nicht mehr ran. Und das ist dann irgendwie
Das ist, wenn du Dropouts hast, ja.
Ja, genau. Mhm. Es war interessant, aber ich glaube sowas, ja. Also ich glaube, ich mach bestimmt noch mal so ein Zwift-Rennen, wobei ich das nicht jede Woche, glaube ich, machen würde, aber
zu hart, ne?
Ja, also ich glaube, diese 20-Minuten-Rennen sind, glaube ich, schon, kannst du jede Woche machen, aber diese Stunde ist halt zu hart dann auf Dauer. Wenn du das jede Woche irgendwie so ein 45-Kilometer-Rennen machst oder so, das ist dann schon heftig, finde ich, aber macht Spaß, definitiv.
Geht schon, die Professionals, die machen das wirklich fast mehrmals die Woche, ne?
Irgendwie echt
die,
geil.
Oder die Professionals, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, also die da schon irgendwie voll eingefuchst sind. Ist krass, wie viel die
Also 3 Rennen die Woche fand ich schon, ja.
Okay.
Das ist ziemlich heftig, ja. Ja, aber Ironman VR.
Reizt dich sowas?
Gut, kleine technische Schwierigkeiten.
Genau, ein paar Audioprobleme behoben.
Aber jetzt läuft die Kiste. Genau, wir waren stehen geblieben. Oh, du hattest mich gefragt, Eva, ob dieses VR-Racing für mich eine Option wäre. Und da setze ich jetzt mal wieder dran an. Also prinzipiell fand ich es eigentlich eine ganz interessante Sache, auch wenn jetzt der Wettbewerbscharakter vielleicht nicht ganz so gegeben ist, weil die Vergleichbarkeit nicht so da ist, aber mich würde es schon reizen. Der Nils Frommelt hatte das jetzt gestern gemacht im Rahmen von so einer Gewinnspielaktion mit seinen Partnern. Das fand ich eigentlich ganz nett, über die Kurzdistanz mit 3 Kilometer Laufen, 40 Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Ich glaube, das ist so ganz witzig als kleine Motivation, aber ist natürlich jetzt kein ernstzunehmendes Rennformat, was jetzt eine Woche vorher stattgefunden hat, mit Patrick Lange und ein paar weiteren Athleten, Miranda Carfrey und Justin Metzler und
Bradley Wise.
Das ging über die Mitteldistanz, ja. Das Rennen hat ja der Patrick gewonnen. Ja, also ursprünglich war ja mal gesagt, dass es ja auch mal irgendwie ein Profirennen gibt mit Preisgeldern, aber es sei eher nach Showveranstaltung aus. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber wie du hast es gesehen irgendwie, Eva?
Ja, und wenn du sagst halt Showveranstaltung, dann denke ich mir schon, wo war da die Show? Also die habe ich halt vermisst. Also weil die waren ja wirklich alle auf dieser Ruvi-Plattform unterwegs, die Profis zumindest. Weil grundsätzlich ist ja so kommuniziert worden, jeder kann ja bei diesem VR-Ding da mitmachen. Ja. Und kann das draußen fahren, ganz normal. Er kann auf einen hohen Berg gehen und sich runterrollen lassen oder irgendwie eine coole 90-Kilometer-Strecke suchen oder was. Gut, aber die Profis waren ja alle mit Ruvi und waren auf diesem 70-3-Boulder-Kurs unterwegs. Boah, ja, super spannend, super geile Atmosphäre. Yes, mega Event. Das ist die Zusammenfassung. Aber gut, ich habe auch reingeschaut. Im Endeffekt, weil Patrick dabei war, habe ich halt auch mal, hat es mich mal interessiert, am Tag davor letztendlich, weil Rini drin war. Also es machen halt dann auch immer die Namen oder du hast natürlich auch so, also ich habe als jemand einfach eine persönliche, mehr Interesse an bestimmten Personen, denen halt zuzuschauen oder sowas, das macht es dann für mich quasi so aus, aber selbst das hat mich halt echt nicht mitgezogen. Also da war ja wirklich die krasseste Show hat T.O. geboten, indem er Rini den Stecker gezogen hat und sich dann out of the race war. wo man dann auch so gesehen hat, ja, das hat auch dieses ganze virtuelle Rennen, ich habe es ja selbst auch schon oft erlebt mit Dropouts und sowas, da geht es halt, wie wichtig die Technik in diesem Bezug dann auch irgendwo ist und es kann halt ganz schnell aus sein. Aber ansonsten waren die Events jetzt nicht mega spannend. Und allein schon unsere Aufnahme jetzt, dass wir uns jetzt hier zusammensetzen, zeigt ja auch wieder, heute wären die Männer, ich glaube, 17 Uhr dran und das zweite Event, was du von Nils angesprochen hast, der das quasi selbst so durchgemacht hat, wie man es ja auch machen kann. Und dann gibt es, glaube ich, jetzt auch heute wieder vier, oder gab es gestern vier Frauen, heute wieder vier Männer, die das dann im Rahmen einer offiziellen Coverage von Ironman dann machen. Jo, also anscheinend sind wir alle drei nicht so interessiert, dass wir jetzt sagen, ja, wir nehmen lieber einen Podcast auf und hängen halt nicht im Livestream von dem Rennen halt drin. Ne? Sagt schon viel.
Ist ja auch schwierig. Ja. Also ist natürlich auch verständlich, du kannst in so einer kurzen Zeit jetzt auf einmal nicht wie so virtuell so voll diese Racing-Serie aufbauen. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Mir persönlich ist halt Ruvi, klar, ist halt so nachgefilmt und da fährt so ein Avatar da rum und dann auf diesem ultra-realistisch nachgefilmten Kurs und
ja, ich würde sagen, für die breite Masse, für die große Triathlon-Community, und so ist es ja von Ironman auch gedacht, in der jetzigen Zeit dann doch ein bisschen zusammenzurücken, sich irgendwie gegenseitig zu motivieren. Und wer würde denn von selbst auf die Idee kommen, 5 Kilometer laufen, dann 90 Rad und dann nochmal einen Halbmarathon laufen? Würde keiner einfach mal so machen? Oder vielleicht ein, zwei Leute gibt es mal.
Ja, vor allem über diese Mitteldistanz finde ich schon dann sehr, sehr umfangreich. Also so ein 10er und 3-Kilometer-Lauf kann man nochmal durchdrücken. Das macht ja auch Spaß, aber ein Halbmarathon auf Zug dann alleine in der Pampa zu laufen und
for what, ne?
Ja.
Vor allem, wie ist denn das, wenn du weißt, bevor wir so unsere Turmprobleme hatten, haben wir auch darüber gesprochen, dass es ja noch kostet es ja nichts, hast du ja gesagt, Horst. Und ich habe gesagt, das kann auch, also ich kann mir, wann soll denn das was kosten? Also weil du bist ja selbst dafür verantwortlich, dass du halt irgendwo, ich sag jetzt mal, dir deine Wettkampfstrecke schaffst irgendwo, entweder nun halt auf Swift oder halt draußen oder sonst wie. Dann lädst du es halt selbst irgendwie hoch, gut, und dann kriegst du vielleicht virtuell deine Medaille oder so, keine Ahnung. Wow. Aber dann kannst du es ja auch nicht vergleichen. Also wie halt gesagt, ne, du kannst dich halt irgendwie, der eine fuchst sich halt aus und fährt hier den Berg runter, der nächste halt irgendwie auf Swift, macht das mit einem riesen Bunch an Leuten, hat voll den Blob und ist halt mega schnell. Also es ist vielleicht ganz nett, irgendwie zu sagen, ich durchbreche meinen Alltag und so und bewege mich mal etwas schneller. Aber das ist ja jetzt nichts, wo ich sage, oh ja, jetzt möchte ich mich mal messen. Und,
ja, oder jetzt da möchte irgendwie ich mich für Taupo qualifizieren über sowas. Das ist halt irgendwie.
Ja, das kann darüber gar nicht funktionieren. Ja, das geht nicht. Also so, ja, ich würde sagen,
oder nicht in der technischen Voraussetzung, die wir jetzt so nicht haben, unter den Bedingungen. Also das geht halt einfach nicht.
Aber es gab ja noch ein paar Triathleten, die auf Swift unterwegs waren und
das war viel geiler.
Das muss ich auch sagen. Ich habe auch das Rennen gesehen, das Lionel Sanders gefahren ist, aber als erst in dieser Rückschau bei ihm auf dem YouTube-Channel, und ich fand es echt cool. Also wie gesagt, ich bin ja auch ein Swift-Rennen gefahren und ich fand das echt interessant, wie er da quasi die Jungs abgezogen hat, man muss es ein bisschen relativieren und so, aber trotzdem, es war ein krasses Rennen und es war mega interessant auch, weil es auch kurzlebig war. Wir sehen das, die Zwifthasen hier gegenüber von mir.
Ja, also ich musste das Rennen komplett analysieren, also es hat mich so gecatcht, also jetzt bevor, ich wusste ja, okay, Talbot Cox macht aus den ganzen Mitschnitten, die er Lionel auch gemacht hat, er wird noch ein Video bringen und ich habe mich schon total drauf gefreut, wann das halt rauskommt. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt davor in 3 Streams eigentlich gehangen und versucht, das Rennen halt so selbst erstmal so zu schauen. Also wir können ja mal sagen, es war letztendlich ein Rennen von und mit der Profimannschaft Alpecin Phoenix. Also Radfahrern mit ihrem Zugpferd Mathieu van der Poel. Und die sind die Ronde van Zwift gefahren und das meinte in dem Zusammenhang den Kurs von Richmond, wann war das, 2017?
15, glaube ich, oder?
15?
Oh. 2015 würde ich sagen, oder? Wo Peter Sagan da Weltmeister wurde.
Genau, also wo Peter Sagan Weltmeister wurde, aber es ist nicht der Original, also es gibt auf Zwift auch den Original-Richmond-Kurs. Sie haben aber den Kurs, der nennt sich Cobbled Climbs, genommen. Das ist eine verkürzte Runde, hat es auch dadurch viel interessanter gemacht, weil du dann halt einfach, also die sind ja 3 Runden auf diesem Kurs gefahren, waren dann insgesamt 27 Kilometer und sind halt mehrfach diese 3 Anstiege, die es ja da zu bewältigen gibt, hochgefahren. Und es war dann wirklich kurzweilig, schnell, geil. Und da muss ich sagen, also Lionel war ja Gastfahrer von meinem Team, von Canyon ZCC, durfte ja quasi für die dort starten. Weil so einfach kommst du in diese Rennen ja so gar nicht rein. Also wenn du jetzt gewollt hättest oder Gregor gewollt hätte, ihr hättet ja nicht einfach teilnehmen können. Also es ist ein Einladungsrennen. Ja. Waren insgesamt 77 Fahrer und waren eigentlich so mit die erfolgreichsten und größten Swift-Teams oder professionellen oder professionelleren Swift-Teams.
Müssen wir nochmal in Anführungszeichen setzen, ja.
Ja, mit dabei, wo man auch, aber auch wieder sagen muss, zum Beispiel das Team Indoor Specialist, das ist ein auch ganz großes US-amerikanisches Team, das wurde zum Beispiel nicht eingeladen. Und die Fahrer haben sich halt auch total schon beschwert, ey, warum können wir da nicht mitfahren? Und Swift hat es halt einfach nur gesagt, ja, ihr seid in so einer Timezone, da haben wir nicht gedacht, dass ihr eh daran teilgenommen hättet. Also das war auch schon, also das brodelt schon unter der Decke auch so ein bisschen.
Innerhalb der Swift-Community, ja, da gibt es Ärger.
Weil für Leine war das ja wann? Um 2 Uhr nachts.
Morgens oder nachts, ja.
War dieses Rennen. Also er hat ja selbst auch zu Beginn seines Videos gesagt, ja, what the heck, ne, fahre ich jetzt da so ein Rennen mit? Ey, was soll denn das? Und dann aber, ja klar, Mathieu van der Poel fährt. Ich habe jetzt die Gelegenheit, mich gegen den geil zu messen. So, ja, ich bin dabei. Scheißegal, um welche Uhr, Tages- oder Nachtzeit es ist. Ja, und dann hat es ja auch ein Deutscher mit, ein Co-Kommentator gemacht, der Jörg Ludewig. Wer ihn kennt, der ist ja damals auch noch bei Alpecin auch selbst gefahren oder macht jetzt auch für die so Media-Kram. Und der zusammen mit dem Matt Stevens ist auch einigen Swiftern ein Name. Die haben das kommentiert. Man muss sagen, Swift hat auch echt in ihrer Live-Comments echt Riesenprobleme, auch mit dem Ton, so wie wir heute. Also es war, ich weiß nicht, mittendrin auch ganz, ganz schlecht. Aber nichtsdestotrotz war das Rennen halt super interessant. Ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen, wie ich es so empfunden habe, einfach, wie sich so gegeben hat.
Feel free.
Darf ich?
Mal? Ja, schieß los.
Wir nehmen das Ruder. Start habe ich dann auf Swift Power immer geguckt, weil da kannst du so ein Live-Scoring oder Live-Positioning auch immer sehen. Und ich wollte quasi wissen, wo reißt es schon am Anfang oder was passiert so? Also die ersten Meter, die ersten Kilometer, ersten 5 Kilometer sind, glaube ich.
Darf ich mal ganz kurz einhaken? Ja. Das können wir vielleicht so als, das sind ja Learnings. Wir können es ja gleich mal als Learning für diejenigen aufnehmen, die vielleicht den nächsten Rennen in ähnlich prominenter Besetzung schauen wollen. Also man sollte sich also auf swiftpower.com.
Das haben wir doch schon auch in der.
Haben wir schon gesagt? Okay.
Ja, also das müsst ihr jetzt eigentlich.
Aber da kann man es auch live verfolgen.
Treuen Zuhörern muss.
Ist wie so ein Live-Ticker quasi.
Ja, ist ein Live-Ticker. Jedenfalls konnte man da sehen, es war zum Beispiel der Philipp Walsleben auch am Start. Das ist ein prominenter, sauguter, weil gut, es ist auch ein, zwei, drei Jährchen her schon Cross-Spezialist. Mehrfacher deutscher Meister, international auch, glaube ich, schon in die Top 10 bei Cross-WM und so gefahren. Der war bei Kilometer 2 weg. Also da war es noch flach, da war es ein Big Bunch. Ich habe gesagt, 77 Männer waren da am Start. Ne? Also da hatte der schon 9 Sekunden. Wenn du 9 Sekunden bei Swift hast und bist alleine hinten, bist du weg. Also
keine
dann
Chance.
Bist du schon raus. Also es zeigt halt einfach mal wieder, wie wichtig der Start ist. Lionel Sanders war immer super geil positioniert. Und gut, er hatte auch, die sind ja unter Teamfunk gefahren, hat er ja auch viel davon gesprochen. Die waren alle im Discord-Channel verbunden. Und die haben dem schon gesagt, wie er sich halt auch hauptsächlich aufhalten muss oder wo im Feld. Ja, und dann ging es im Endeffekt den Libby Hill das erste Mal hoch. Und da hat sich das Feld schon richtig auseinandergezogen. Da hat auch Alpecin das erste Mal attackiert. Von uns so ein paar Swift-Spezialisten. Wir haben auch mit Martin van Riel darüber gesprochen. Der Lionel Vuillersin, der ist schon mal richtig vorgeprescht. Auch der nächste Anstieg ist 23rd Street. Da ging es schon richtig auseinander. Und dann waren quasi nach dem zweiten Berg waren nur noch 30 Fahrer in der ersten Gruppe. Also das Feld war schon mal um die Hälfte.
Ja, und Mathieu war schon raus, oder? Das war doch die Überraschung.
Und Mathieu, genau, der war im Endeffekt nach dem zweiten Anstieg, war der raus. Also der hat sich halt, ist richtig schlecht halt hinten reingefahren.
Also raus aus der Gruppe, aber der war noch im Rennen.
Der war noch im Rennen, aber dann bist du halt im Endeffekt abgehängt. Also nach dem ersten, in der ersten Runde von 3 Runden, nach dem zweiten Anstieg, bam, raus. Also er hat es einfach, er wurde schlecht drauf vorbereitet. Er wusste dann auch nicht genau, wie es in Swift, wenn du einmal einen Abstand hast oder wenn du einmal aus der Gruppe raus bist, bist du halt richtig weg, ne?
Aber meinst du wirklich, dass der da das so ernst genommen hat? Weil ich meine, der hat ja Rennen gemacht, der ist ja alleine von der Gruppe rausgefahren bei den Klassikern letztes Jahr. Das sollte ihn ja eigentlich nicht schocken.
Der hat Power ohne Ende. Ja, na klar, also der kann das normalerweise fahren. Aber wenn du, selbst wenn du Mathieu van der Poel bist und positionierst dich auf Swift im entscheidenden Anteil vom Rennen nicht richtig, dann kannst du die Oberkräfte haben und du wirst diese, weil dieser Draft, den es bei Swift gibt, der vielleicht auch ein bisschen zu unrealistisch ist.
Der ist anders als draußen.
Ja.
Also es das habe ich auch festgestellt, als ich letzte Woche gefahren bin, dachte, ey, ich bin raus der Gruppe, keine Chance, bist weg. Und das,
dieser
und
berechnete Blob auf Swift, der ist halt irgendwie einfach krasser, als wenn du halt irgendwie in Real Life rausfällst, dann kannst du schon nochmal durch den Effort reinfahren. In Swift ist es richtig schwer.
Und der ist ja eine Zeit, der wollte es ja noch zufahren. Und der ist ein paar Sekunden, also er hat echt probiert und da ist der 8 Watt pro Kilo die ganze Zeit gefahren, aber ist nicht näher gekommen, weil halt dann ging es auch noch bergab und dann potenziert sich das Ganze. Also wenn das Feld dann richtig ins Rollen kommt, dann, ja, es war wirklich schade. Ich fand es super traurig, weil natürlich ist er unbestritten ein absolutes Ausnahmetalent und ein super Fahrer. Es war dann halt schade, dass quasi dadurch gerade auch so der Zweikampf, den man vielleicht auch so erwartet hätte, oder das hat ja auch Lionel Sanders dazu bewogen, wirklich auch all in zu gehen und dieses Rennen unbedingt zu fahren. Ja gut, dann war er halt sofort weg, der Van der Poel.
Das haben ja auch, das kann man ja einwerfen, im Teamchat haben es ja auch quasi die Männer, die ja Grace und ZCC, haben ja es quasi ja bestätigt bei euch im Gruppenchat, dass diejenigen, die in seiner Nähe waren und das miterlebt haben und ja auch mit abgefallen sind, sage ich
halt. Aber nur, weil sie halt nicht so stark sind.
Weil sie halt nicht so stark sind, aber bei denen war es vorbei. Aber das, die haben es bestätigt, dass er schon noch auf jeden Fall probiert hat, den Anschluss herzustellen. Mhm. Ja. Aber krass. Swift hat da irgendwie echt so seine eigenen Regeln auch.
Ja, und dann gehen wir halt einfach mal weiter in die zweite Runde. In die zweite Runde, in den zweiten oder in den ersten Anstieg der zweiten Runde sind da nur noch 25 Fahrer gekommen. Dann hat aus meinem Team der Vujasin, der Belgier, auch nochmal richtig krass über die Kuppe attackiert, also die 23rd Street, also den zweiten Anstieg, ist dann mit seinem Avatar, hat das halt auch mega geil genutzt, ist dann in so Super-Takt-Position gegangen, also das heißt, du freewheelst einfach 0 Watt und gehst dann in so Super-Aero. Also
aber das kann man erst ab 60 km machen, gell?
Genau.
Habe ich gelernt.
Ja.
Wusste ich auch nicht vorher.
Und dann ist er halt da so ein bisschen vorne weg. Und dann ist der Sanders, hatte dann ein Invisibility, also so ein Ghost Power-Up, hat das dann noch genutzt und halt auch die ganze Gruppe dann noch, also von diesen 25 Leuten auch auseinandergezogen. Also da hatte halt auch die Anweisung von unserem Teamchef bekommen, nimm das Power-Up, wo das eh total kacke ist. Also jeder, der so ein Ghost hat, sagt immer, oh, werd das so schnell wie möglich los, weil das einfach ein Power-Up ist, was irgendwie, ja, das ist, bringt am wenigsten. Hm. Genauso wie der Burrito, das Draften, der dich undraftable macht, ist auch kacke. Gut, dann hat halt der Sanders das halt auch voll genutzt. Das fand ich schon, da bin ich schon halb ausgeflippt hier, als ich den Stream gesehen habe, weil es lustig war. Und dann waren wir in der dritten Runde, also in der letzten, und da ist ja dann Sanders halt all in gegangen, ne? Mit 153er Puls.
Wobei, der hat halt abartig niedrige Werte, gell? Also das ist wahrscheinlich kurz vorm Limit bei dem, aber
Er hatte ja dann auch im Video danach gesagt, ne? Er hatte 163er Maximalpuls. Das letzte Mal, und da war er ja noch 3 Jahre jünger, sagt er dann ja immer, hat er mal einen 169er Puls. Das war das absolute Höchste, was er jemals hatte. Und dieser 163er Maximalpuls jetzt von diesem Swift-Rennen war die höchste Heartrate in diesem Jahr, gut, das ist jetzt nicht so schwer, aber auch von komplett 2019.
Krass. Ja, also ich fand es auch interessant. Ich habe nur diese finale Attacke gesehen und die war ja sehr, sehr lang gezogen. Ja. Und im Nachgang habe ich gehört, das war auch so seine Taktik, weil er keinen Sprint haben wollte, da auf die Jungs Fall. Dann im Sprint halt echt den abziehen würden. Und das hat er halt geschickt genutzt. Und es waren ja auch schlussendlich, glaube ich, 3 Sekunden Vorsprung, also auch relativ knapp.
Ja, also und ich habe es ja gesehen, also ich kenne auch den Brandlund, der dann Zweiter geworden ist, den Schweden. Ja. Und der hatte auch die höchste 1-Minuten-Power, die höchsten 30 Sekunden, die höchsten 15-Sekunden-Power. Und der ist schon, also ich kenne den ja quasi durch viele Übertragungen schon ganz lang auf Swift. Und der hat halt den absoluten Mega-Punch so am Ende. Und das war klar, dass Lionel das auf keinen Fall machen kann, dass er halt seinen Heil in der Flucht suchen muss. Und dass er aber das dann so, so krass durchzieht. Boah, und auch wirklich noch verteidigt, das war schon Wahnsinn.
Aber da hat man gesehen, also man hat auch im Video gesehen, dass er sich richtig gut vorbereitet hat.
Ja.
Er hat ja den Kurs noch abgefahren, hat alles irgendwie sich überlegt, wie was laufen könnte. Und war ja dann also quasi über Discord ja mit seinem, mit dem Teamchef ja verbunden. Und er hat ja auch danach gesagt, er war ja richtig begeistert. Also man hat gesehen, so wenn er angeleitet wird, also diese taktische Komponente, wie wichtig die ist. Und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass in den Übertragungen, auch wenn Leute selbst streamen, dass der Discord-Channel nicht, dass man das nicht hört, weil das wäre super interessant, wenn du so die Anweisungen, die der Teamchef quasi so geben würde.
Aber das sollen ja die anderen gerade nicht hören.
Ja, also das wird natürlich gemacht, damit du irgendwelche Stream-Sniper da nicht irgendwie hast, aber zum Nachvollziehen, gerade wenn du jetzt auch nicht so ganz so drin bist, dann ist es halt interessant. Also gerade so Sachen wie zum Beispiel zu sagen, ey, über die Kuppe rüberziehen, nimm den Ghost, das ist ein scheiß Power-Up, aber nimm den einfach und dann
sieht dich schon mal keiner,
lang. Und dann kannst du per Grund da erstmal quasi erstmal chillen. Das sind ja alles so taktische Feinheiten. Ich finde sowas auch mega cool, wenn man irgendwie sowas, wenn ein Rennen solche taktischen Feinheiten hat.
Ja, oder ich finde halt jetzt auch, das ist halt schön, dass wir oder ich jetzt auch die Interne habe, und das halt mitkriege oder dann genau weiß, was die sich in dem Chat schreiben und wie das halt aussieht. Und
also ich fand es halt danach ziemlich interessant, weil als das Rennen dann beendet war, ziemlich schnell danach kamen ja die ersten Meldungen bei Cycling News und diese ganzen großen Radsportportalen im englischsprachigen Raum. Und das wurde natürlich auch gleich breit gedreht, ne? Hier World Class Triathlet Sanders gewinnt vor Mathieu van der Poel und so.
Ja, wobei das auch wieder falsch ist, wie die das darstellen dann.
Ja, aber ich fand es schon irgendwie krass, wie das in die Kreise zieht, für so ein kleines Rennen in Anführungszeichen, ja. Aber klar, da hast du große Namen dabei und dann kommt ein Triathlet, die werden ja eh immer belächelt, die Triathleten von den Radfahrern, muss man ja schon so ein bisschen sagen. Und dann habe ich mir so ein paar Kommentare durchgelesen, unten gibt es ja auch so Kommentarfunktionen, dann merkst du schon so, da fehlt manchmal bei manchen so ein bisschen die Einschätzung, dadurch auch so vielleicht der Respekt, weil die sagen, ah ja gut, der trainiert eh nur Indoor, ist ja kein Wunder, dass der gewinnt, aber die sehen ja gar nicht so die Zahlen dahinter, wenn man sieht, okay, der ist jetzt irgendwie die letzten 5 Minuten so viel Watt getreten und die erste Minute ist er so hart reingefahren und so, und das sehen halt die Leute irgendwie nicht, weil die halt noch natürlich auch keine Ahnung haben und urteilen dann gleich darüber ab, aber ich glaube, das muss ich erstmal etablieren und vor allem in diesen traditionellen Radsport Szene, wo ja da Zwift teilweise sehr zerrissen wird, vielleicht, da ist es vielleicht noch schwieriger als bei uns Triathleten, die ja offen sind, dann sowas mitzumachen.
Nee, und ich fand auch so ein bisschen die Aussage von Patrick Lange, der hat es ja dann auch verfolgt oder wurde auch dazu dann nochmal befragt, wie hat er das gesehen? Ja. Dann so, ja, wenn Lionel die Werte mal auch wirklich im Triathlon bringen würde oder wenn wir mal auf Hawaii sind und zusammenfahren, ja, das wäre mal ein interessantes Rennen, ne, wenn er da mal so richtig... Das ist dann natürlich, dann denke ich auch, boah, Patrick, fahr mal das Swift-Rennen und mess dich da mal und seid beide wirklich mit dem kalibrierten Material unterwegs. Und Lionel hat ja auch wirklich auch alles offengelegt und er hat auch das Weigh-In gemacht. Allein wie er das, also finde ich halt.
Ja, gut, also wir brauchen nicht drüber streiten, dass allein ein halbstündiges Radrennen. Was ganz anderes ist, als jetzt irgendwie auf Hawaii da irgendwie. Also das ist ja komplett.
Aber weißt du, aber diese Zahlen letztendlich. In Anführungszeichen lügen ja nicht. Also jetzt in dem Sinne, ne? Er hat halt zum Beispiel 20 Minuten 5,9 Watt pro Kilo getreten. Also mach das mal einfach. Man kann ja jedem mal sagen, rechnet für euer Gewicht mal aus und macht einfach mal ein Ding, einen Test oder guckt einfach mal, was gibt denn eure FTP? Was ist da Watt pro Kilo Ratio, ne?
Ja, 5,9 und das ist ja
Watt und im Rennen.
Ja, und also, das ist ja auch ein Rennen, wo ja, wie gesagt, auch gemessen wird, also gewogen wird und die Räder oder die Smart-Trainer sind irgendwo auch alle von demselben Hersteller und so. Und ja, klar, also das, ich habe das auch gemerkt, bei meiner Erfahrung, da hat der Gewinner irgendwie auch 5,8 Watt über eine Stunde getreten, der wurde aber gleich rausgenommen, das war irgendwie ganz strange, aber das war halt so ein Amateurrennen.
Oder wahrscheinlich,
irgendwie.
Oder ein Japaner oder so, die sind auch immer bekannt, die haben sonst was, so. Die wiegen alle 45 Kilo, das ist das Wenigste, was du halt auch eingeben kannst auf Swift, ne?
Also ich sag mal so, diese ganz viele normalen Rennen auf Swift, die kannst du natürlich... Die kannst du natürlich irgendwo auch so ein bisschen vergessen. Das ist halt auch, das ist im Prinzip wie Ironman VR. Die kannst du halt machen, um halt so ein bisschen Spaß zwischendurch zu haben. Aber da merkt man halt schon, dass Swift länger Zeit hatte, dass sich da so eine Community bildet, die halt sich ja auch selbst irgendwo erzogen hat, muss man ja sagen. Also die haben ja Schritt für Schritt eingeführt, dieses Weigh-In, also dass du quasi live...
Aber die Fahrer unter sich haben das
Genau, die Fahrer unter sich, die haben sich halt überlegt, okay, was machen wir für Maßnahmen, dass wir uns live aufnehmen und wie wir auf die Waage gehen und so weiter und so fort. Das sind natürlich jetzt alles keine Garantien oder so, ne? Also jetzt weit davon entfernt, ich will jetzt nicht sagen.
Aber deshalb gehen aber viele oder mich motiviert ein normales Swift-Rennen fast nicht mehr. Also, oder wenn dann da auch immer, dann gibt es ja Tour of Utopia und das auch als Race oder so. Wenn du immer siehst, wer da fährt, was die für Werte fahren, was die für, wenn sie überhaupt Puls, kannst ja im Nachhinein erst gucken, was wir dann dazu für einen Puls haben, dann denke ich mir halt jedes Mal so, oder dann guckst du dir das Strava-Profil, wenn es verlinkt ist von jemand anderem, ist es ein so ein Mütterchen, was was weiß ich, 55 ist, und die hat mich dann halt abgezogen, weil sie halt auf irgendeinem Trainer ist. Es motiviert mich nicht mehr, da so mitzufahren.
Aber da muss dieses ganze Konstrukt noch sich ein bisschen weiterentwickeln, weil das finde ich ein bisschen blöd auch, weil im realen Sportbetrieb, da stellt sich in der Regel nicht so die Frage von Bescheißen, oder also in der Regel nicht. Also es gibt natürlich genügend Leute, die dann irgendwie schräg drauf sind, aber bei den Rennen, wie gesagt, da denkst du gleich, 50% der Leute, na, das kann das wohl nicht, kann sein. Nicht sein. Nee, weißt du, das ist irgendwie auch ein bisschen strange, aber vielleicht
ist. Aber das ist halt die Problematik, dass, glaube ich, an sich Swift da relativ wenig machen kann, weil da bist du auf die Sportler angewiesen. Also du brauchst einen gut kalibrierten Trainer, du kannst nicht mit so einer Rolle, also wo das Hinterrad noch so drin ist, die sind halt extrem ungenau, du bist davon abhängig, dass sie ihr Gewicht eingeben und so. Also du brauchst, wie es ja letztendlich die Fahrer, die es halt ambitionierter machen, gemacht haben. Du brauchst halt irgendwie etwas, eine Plattform, wo du dich da austauschst, wo du die Regeln befolgst. Das ist halt schon Aufwand,
und,
den du betreiben
man
musst.
Man muss aber auch sagen, und Swift wurde nicht gegründet, um Swift Racing zu machen. Ja, das natürlich, ja. Also Swift sagt, ey, wir wollen einfach Leute aufs Rad bringen, wir wollen Leute weg aus der Immobilität bringen und wollen einfach eine coolen Indoor-Möglichkeit bringen, wo man Sport machen kann. Hm. Und dann kam ja Swift Racing, wurde ja dazu, hat sich das entwickelt. Und es war nie der Anspruch von Swift selbst, dass man sagt, wir wollen jetzt Races machen. Das kam halt jetzt. Und jetzt steht man vor dem Problem. Und weil man ja jetzt auch mit der UCI wegen Weltmeisterschaften und was aufziehen will, jetzt steht man vor dem Problem, okay, wie macht man das jetzt auch wirklich, wie zieht man das richtig auf und wie gibt man dem auch Regeln und Grundlagen und so weiter. Also, und das fehlt halt noch komplett.
Ja, aber was ich auf alle Fälle cool war, ist, dass Sanders nach dem Rennen so mega begeistert, aber total respektvoll seinen Mitstreitern gegenüber war. Ja. Also seinen Teammitgliedern, aber auch den ganzen anderen Teilnehmern. Das fand ich total bemerkenswert, weil könnt ihr auch sagen, ah ja, siehst du mal, ich habe euch abgeledert und so. Oder keine Ahnung, wie es halt manchmal so ist, wenn man so ein Ding vielleicht gegen Spezialisten gewinnt, aber der war super respektvoll. Das hat mich wirklich überrascht. Also klar, der ist dann neu in dem Game und wahrscheinlich will er sich da auch ein bisschen mehr etablieren in der nächsten Zeit, wenn es keine Triathlon-Rennen gibt. Aber fand ich total gut. Und das gab jetzt schon ein zweites Rennen mit ihm, aber da gab es ein technisches Problem oder sowas.
Da ist Talbot Cox so ein bisschen schuld gewesen.
Was war da?
Ja, weil Lionel, der macht ja auch komplett, also damit man auch diesen tollen YouTube-Content überhaupt hat, muss ja alles jetzt aufgenommen werden. Und Talbot Cox kann ja auch gerade Corona-technisch auch nicht zu Lionel und ihn einfach filmen und ihm alles einstellen. Und dementsprechend, der wird ja dann, gibt ihm Anweisungen, okay, du musst auf deinem iPad, dass du den Screen aufnimmst, du musst das aufnehmen, dann brauchen wir da eine Kamera und. Und jetzt ist quasi, war einfach sein Speicher vom iPad wohl voll. Und dann macht das Programme, die auch viel Speicher brauchen, schließt das dann automatisch. Und dann ist quasi, war der Speicher durch Bildschirm, also er hat es nicht richtig was gelöscht, also Talbot Cox hat ihm gesagt, ey, du musst das und das löschen, damit wir jetzt neuen Platz haben für das nächste Rennen, und irgendwie hat es das nicht 100% gelöscht, dann war der Speicher voll und dann ist halt Swift gecrashed und er war halt sofort aus dem Rennen raus. Das war halt ziemlich schade.
Klar, bei Gegnern wie Alistair Brownlee und so, das wäre ja nochmal richtig geil gewesen, ne?
Ach so, die sind dann auch gefahren,
ja,
war das
jetzt
diese Super League?
Das war jetzt genau das Team Super League.
Also wir hatten jetzt quasi das zweite Rennen, wo die Jungs von Super League Triathlon quasi auch Slots hatten und in dieses Rennen reingekommen sind. Und wir haben über Martin jetzt schon, das hören wir jetzt einmal gleich dann nochmal rein, haben wir halt interner auch bekommen, wer wann wie wo starten darf.
Ja.
Jedenfalls war jetzt bei diesem ersten Rennen, bei dem zweiten Rennen, was jetzt in London ausgetragen wurde, waren am Start, also der amtierende Weltmeister, Vincent Louis, also krass, ne? Dann der amtierende Olympiasieger, Alistair Brownlee. Dann haben wir Ben Canute, der ja auch schon Ausflüge jetzt auch auf die Mitteldistanz sehr erfolgreich gemacht hat. Und wir haben Nachwuchstalent und auch krassen Newcomer letztes Jahr so gewesen, Hayden Wild. Also diese fünf
krasse Namen, ja.
Namen waren jetzt auch dabei. Dann quasi ja auch Lionel Sanders. Ach, und Martin van Riel haben wir natürlich gerade vergessen. Ja.
Und das war wieder so ein normales Swift-Rennen, wo, also so ein normal, also ein Profi-Swift-Rennen, ja, ein wie Profi-Swift-Rennen. Das davor mit diesem Phoenix-Team und mit den anderen E-Teams?
Ja, sozusagen. Also es gibt jetzt gerade, das erkläre ich auch in dem Gespräch mit Martin nochmal, es gibt so eine Swift-Klassik-Serie, die besteht aus 3 Rennen, 3 für Frauen, 3 für Männer. Und in den Rennen können quasi nur Profis oder eingeladene Fahrer teilnehmen. Also du musst in einem bestimmten Team auch sein auf Swift, dass du da die Einladung bekommst und da rein kannst. In dem Falle waren es jetzt 47 Fahrer. Nee, nicht 47. Stopp, 136 durften da jetzt teilnehmen.
Gleich mal gedoppelt das Feld.
Ja, also ein Riesenbunch. 24 Kilometer London Loop. Und das hieß einmal London Loop über den Box Hill und dann war auch Finish Box Hill. Also,
zweimal den Box Hill hoch quasi, ja.
Ja, und das war halt auch super interessant, wobei ja dann Lionel halt einfach mal schnell weg war. Aber wenn man halt dann diese Triathleten, diesen Namen dabei hat, schaut man sich das dann halt auch doch noch mal ganz anders an. Oder für mich ist es so interessant, weil ich ja die ganzen Swift-Namen kenne ich ja auch alle. Und jetzt noch die Super League Triathlon-Guys dazu. Oh, war das cool.
Ja, aber wer hat da gewonnen jetzt? Also als
da hat ein Italiener gewonnen, ein Radfahrer aus Italien, dann von einem Briten und dann von meinem Teammitglied, der Lionel Voisin.
Genau, was ja bemerkenswert ist, den kann man ja als Swift-Spezialisten, sage ich jetzt mal, deklarieren. Ansonsten, also er ist ja kein Profi oder so, ne? Nee, also das ist kein, man muss mal ganz ehrlich sagen, ey, das ist kein Athlet im Format eines Alistair Brownleys. So.
Ja,
und
0,0. Also der arbeitet fulltime in einem Nike-Shop. Ne?
Genau.
Also der ist...
Und wo war Brownlee nochmal?
Und gehen wir durch. Also Martin van Riel wurde 11. und damit bester Triathlet. Alistair wurde 34. Der hatte schon 22 Sekunden Rückstand. Vincent Louis 58. mit 1:49 und 71. Ben Knut 2:17 Rückstand und Hayden Wild 80. mit 2:43. Ja, also wow. Krasses Ergebnis.
Ja.
Wir sind das auch so ein bisschen mit Martin nochmal sein Rennen so durchgegangen und er hat es auch eingeschätzt, wie er es Alistair und Vincent Louis sieht. Ich habe nochmal mit Hayden Wild gesprochen und er meinte einfach, er hatte einfach scheiß Beine an dem Tag. Also bei ihm war es jetzt nicht unbedingt nur falsches Positionieren im Feld oder sowas. Er hatte halt einfach keine guten Beine und dann war es halt, dann ist es halt so, einfach weg. Ja. Aber wir werden wohl, wie man das jetzt von Martin gehört hat, den Alistair und den Vincent beim nächsten Rennen am 17.04. nochmal sehen.
Aber lass es doch dem Martin erzählen.
Aber das lassen wir dann. Okay, Martin erzählen. Sorry.
So, Martin, welcome to our little podcast show. How are you doing?
Yeah. Thank you for having me. Yeah, I'm good. Huh? It's special times for every athlete and every person in general, I think. But I'm healthy and I'm doing well and still motivated. So yeah, that's pretty good.
Yeah. Still motivated. That is something special in these times. I think or I guess it's because of your recently Swift races. But I think we come to that in a few minutes. First of all, you said special times. How is the situation right now? And I think you're at home in Belgium.
Yeah. So just before the whole thing basically started in Europe, we were in the USA. But we just realized like this is going to get out of control, and they started canceling races. So we decided to just not be with the group anymore and all just go home and try to set your own environment. I think the situation in general is actually really bad in Belgium. So we have a lot of people with corona and like
cases.
Dying. Yeah, and dying as well. I think we have, except for maybe Spain and Italy, we have one of the highest percentage.
Oh, really?
Of people dying. We are only just under them. in death cases per 1 million people. Anyway, so that's really, really bad. But I think for sports, it's still okay right now because we are still allowed to ride outside. We are still allowed to run outside if we want. Mm-hmm. And we also have a special regulation with the Olympic Committee. So we actually have some access to a pool sometimes. So yeah, that's like training wise, it's actually really, really good for me. They set up a good environment. But yeah, the whole situation, of course, it's really crazy. And yeah, I'm trying to stay indoors for the bike already because I think I'm already running quite a lot outside. So I already spent a lot of time outside. And if everybody would be 30 hours a week outside, I think maybe then, yeah, can become kind of not a problem, but yeah, I'm trying to stay indoors now. As long as I can keep motivated on the rollers, I'm gonna try to stay like at least half of my trainings inside.
Yeah, so no accident or any other causes when you're outside. Yeah. Maybe you have a crash or something. It's the last thing you want in this time, so. Yeah.
And it's kind of giving an example, you know.
To stay inside, if possible.
Yeah, and I think it's something really stupid, like you say, but you can fall because last week I actually fell down on the run. So something very stupid, like I over a stone, but I really think like I maybe have a fracture in my rib or at least it's very bruised because, I haven't been able to swim in the last week just because it's hurting so much.
Yeah.
So yeah, it's like the it's all in a small corner that it can happen, crazy things like that. And yeah, of course you don't want it to happen. If it happens, it happens. Of course, you can't avoid everything, and you also have to stay like mentally sane. Like if you do everything indoor and you are already the whole day inside, it's impossible. So I think it's still good to go outside for sports as well.
Yeah, but minimalizing the risks. So it's the best opportunity. Yeah.
Do you still follow a plan, a training plan written by Joel, or do you do it more like for free and like you want?
Yeah. So Joel is still writing a plan for me, actually, but I've been writing quite a lot more than is on the plan, which for me personally, it's just because I really, really like training.
Yeah.
And the problem is with running, I can't really do too much because you have the risk for injury.
Yeah.
With biking, you have it less. So yeah, right now I'm like adding every time like 1 hour to my bike session. So, but Joel is still writing, but he also said to me like, yeah, it seems like you really need this to be happy and to stay focused and to have fun basically. And it's true. So that's why I'm just adding a little bit, but I'm trying to hold myself back at least a little bit and follow his plan still.
Yeah. I see. Last week you did, Wii Swift Flanders, long Swift ride. It was probably, I think, 3.5 hours, I guess. Or something or maybe 4 hours.
The Uber pretzel.
Yeah.
It was 3 hours 40, I think we did. So
wow.
Yeah.
This was quite a long one, yeah. And for our followers here, you did it in 4.5 watts per kilo. Wow, this was a massive effort. How do you feel? And how do your legs feel, especially?
I was very tired after that, so I was not feeling good in the beginning of the week, so I was quite
with
lucky
your ribs,
that
with your whips it was beforehand the
yeah
the crash?
But I don't feel it so much on the bike, or even on the run, not so much, so I'm very lucky. Because it's a very high rip, I think it's not really having problems with like the breathing, but yeah, that was really, really hard, actually. And it took me some days to recover. And I was like still feeling quite bad on Wednesday.
Uh-huh.
So I was really, really happy that on Thursday, finally, I started feeling. I already wanted to ask the team Super League, like, can we maybe like change someone for me.
That you
so
don't.
So I can race next week, and they can race this week. So yeah, that was brutal.
Well, but it was a good idea to start. So I think you recovered just in time. So. Yeah,
we are already in the you wanted to talk about. So like with the recently Swift race, what was it? The London International.
Yeah, it was the London Loop. Yeah. And Swift Pro race.
You are more into this like this. It was like a Swift Classic Series race.
Yeah, Swift recently get 3 more pro races in the schedule. They were not planned in the beginning of the year. But this Corona thing, changed a lot. So Swift says, okay, we do a next Swift Classique series, which contains 3 races. And this was the second race of this 3. And this was the first time, your Super League triathlon guys joined the race.
How did it work? Are you acting like a team? So SLT came to you and asked, and you are racing like all together or... how does it work?
Oh, which one has the idea to start or something?
Yeah, the idea came from Michael Delst, who is actually like, I think he's the CEO of Super League. Mm-hmm. So he came with the idea, of course, because in these times it's really hard for races and especially race organizations like this to set something interesting up and to keep like the social media rolling, to keep your content
and sponsorships and everything.
And I think immediately many people were very excited about the idea. So, but it all came very quick because I think the first talk on this was on Tuesday this week or Monday.
And the race was Thursday. Yeah.
Yeah, so we had to set it up really, really quickly, everything. So I think the next races, the organization behind it will be even better. But already now, I think we did like a recognition the day before, and like we were talking over Discord. So we were taking it quite seriously.
Yeah. Really, during the race, we had like, how is it called? DS, Directeur Sportif. Who's giving you like orders in the race or something like that?
We didn't really have anyone because the guys at Super League weren't like super experienced. Yeah. We had one guy who was just evaluating a little bit behind the computer, but for him as well was one of the first of these pro races he actually saw. So he didn't have so much information.
Mm. But you guys were on Discord in one channel, so.
Yeah. But we didn't say so much during the race, of course. It was very, very loud breathing in the microphone because some of the guys didn't turn the microphone off. So that was the only thing we could hear was Vincent Louis and Ben Canute. They were like in the microphone, like, wow, I was really crazy. Like on the top of the climb, I said, please. Can we please turn off the microphone?
Yeah, you have to...
too much erotics, please.
Push to talk. You have to activate. Yeah, but they didn't, okay.
No, they didn't really know, I think. And they were thinking on the climbs, it's going to be too hard. So if we want to say something...
Yeah.
But yeah, of course, on the climb, you don't really have to say. You just have to push as much as you can.
Yeah.
And on the easy part in between, maybe you can say something, but... No, it was very fun, and they set it up quite professionally. But I think for the next races, which now it's the woman on Monday.
Yeah, tomorrow. Yeah.
They will have like a more professional approach already, and I think they're taking it serious, and it's a lot of fun for us. So.
Yeah, crazy. Yeah.
So, and what is your conclusion after the race? So we can say you were the best athlete for SLT on 11th place, and. What was pretty special to see in the results was that athletes who are used to Swift racing were pretty much in front. And I think, especially with Alistair Racing and you said Vincent Louis Racing.
Hayden Wild,
they are massive guys. They have a massive push, massive watts. And For example, your not teammate, but he was also from Belgium, Lionel Wuersin, who is like, I would say, an indoor specialist, finishing in third place. But of course, he's training a lot, but he's not a, like a professional athlete. He's a normal working athlete, but still, he's it's not you professional triathletes. There are some professional cyclists there, and it's interesting to see that Zwift specialists are right now so good in front. So yeah.
I think it's a very interesting topic, because I don't really have an answer for this, because I think if we put ourselves on the road, I think the balance will be the other way around. But in the end, you're still pushing watts, and the numbers these guys are pushing are like they're unreal. Like they're really really like really really high level. I think it's of course I read somewhere with Vuersin as well that he was talking about what it takes to be like indoor rider, like, and it's something I was thinking about as well. It's your position on the bike, for instance. They adapt it a little bit, so they have probably a little bit more power on the pedals, where if you are on the road in a pack, you also have to think about being aero. You have to
how reacts like, the avatar.
Be able to navigate yourself through a group, through a peloton.
Yeah.
Where on the rollers, you can just like stand up and just push like a maniac, basically. So yeah, of course, I think it's a little bit different, and it's definitely also has like a good learning curve to become one of the best in that discipline. But I think also these guys are just really, really strong. And like the watts they push, they are actually very close to the level of the real professional cyclists. So yeah, and then if the professional cyclists don't have the experience to ride on Zwift, then they of course they get behind.
Do you think it helps you that you are a bit more experienced in Zwift like the other guys that were racing from Super League Triathlon, because you have done a few races, or I think a few races more than probably Alistair or Hayden Wild or Ben Canute or something, because your positioning in the field I saw on the race was pretty good, and you were in the right time on the right spot. So because the Zwift draft is it's a bit other than when you are outside, and I thought you are doing really great, and this was kind of success for your great 11th place. So
I was actually looking at the positioning of Vuersin a little bit. Yeah. So I looked up some of the big names, but I haven't done actually so many races, but I have been watching quite a lot of the races. So also like some months ago and stuff, like I watched some of the Zwift Pro races. I think the experience is very important, because I think Alistair was at least as strong as me, but he was just way too much like in the first five people.
He was so much in the front.
I think if he stayed a little bit more behind. And put everything on the last climb, I think he could have been at least around my position, and maybe even better. I don't know what kind of a sprint he has, of course. Because that's very important. But like you could clearly see a difference with me, who knows like a little bit that I had to stay in the group. Of course, you always have to stay in front of where you think it's gonna break.
Yes.
But I think the experience was definitely a big problem with some of the other guys. Mm-hmm. So now all the other Super League people are asking me like, oh, do you have any tips for us? Like the girls, I think all of them already sent me a message. And I'm just saying like, just try to still get a race in. You don't even have to go all out, just to like see the positioning, like to learn a little bit the positioning. Because
it's
that's
quite important.
Important.
Which turbo do you use? On which one are you? Is it a Tex one? A Tex Neo?
I'm on a Tex Neo.
That's one of the hardest. I think.
Well, but I use the power on my Garmin Vector. It's actually 5 watts more than my. But I'm saying it's okay because my chain and my cassette are very dirty, so uh-huh. I think it's about correct, probably the 5 watts.
Yeah, because I'm asking because the guys in our group from Canyon ZCC, they are always talking about the different trainer models. If you are on a Texneo, it responds other than Wahoo Kicker or something, especially in the sprints or something. So it's quite important to know how the turbo you are on reacts on your sprinting. Maybe you have to sprint 2 seconds before you actually want that the watts are there when you need them. So yeah,
they are completely jeeks, you can say.
me too. Yeah, but I really can't sprint on the turbo, like not at all. So maybe that's actually my problem. Yeah, it's really crazy. Like, I don't know how people can push more than 1,000 watts on a turbo. Eh?
Yeah, but
that's incredible.
But Vujasin said he has to learn it to sprint on a turbo. He really has to learn it. And it's different from one turbo than to the other. So it's an experienced Swifter has to learn how to sprint. And I think you only lost this race in the last sprint. So if it was a long-term effort, or you see in the We Swift Flanders, the race, if you have to Swift 4 hours with 4.5 watts per kilo, maybe then your sprinting would be better then, because nobody hits maybe then 1,000 watts or something, yeah? Maybe you have a chance to win against these guys in a longer race. I don't know.
Yeah, I don't know. I was already very happy to sit on the back of, the group there. So I didn't have much left for the sprint, to be honest. I don't think it was there. It was not a case of not being able to push 1,000 watts. Like, I was just destroyed.
But I think you still have a chance for a learning curve. Do you going on for the next races? I think there are 2 more races coming.
One more? Yeah.
So you are in?
Two more races.
No, so unfortunately I won't be able to race anymore normally. I really would want to, but Super League took on a team of 10 guys in total.
Okay.
And only five can race every time. And of course they gave the opportunity to Vincent, Louis and Alistair Brownlee to go every time. It's also good for the races to create some more vibe. Like you have the Olympic champion and the world champion and the Super League leader. So yeah, of course that's okay for me. But then we still have 8 other guys, so we can only do one race, except for the Alistair and Vincent. So it's a bit of a bummer.
Yeah.
And Vincent is still motivated, or was it a bummer after?
Yeah, I think so. I think it's also better for him. Like he's not super heavy, but I think he's able to do maybe quite some good efforts. But I think he struggled maybe in this race was basically the first 10, 12 minutes were almost all out. Not all out, but that was almost harder than the last climb, because it's like you still have to do so much after.
Mm.
And then between the two climbs, it was really easy. So
for you it seems really easy when you are looking at your heart rate. Well, the guys in the guys in front of you, have you seen it? They have the 200 or 196 beats per minute, and you have 159. How's that possible?
I don't know what
Joel said when he saw these numbers.
Well, I already have it.
Big
like,
heart. He has a big heart.
Since so long. Yeah, I don't know. I don't know. Like, I'm kind of curious, like, myself, how come it's, like, because it's, like, crazy low, huh?
Yeah.
But, yeah, like, today I did some hill efforts at 320 watts, and I'm only hitting 130 heart rate, so. But it's hard, of course.
I think you are the next Lionel Sanders, maybe.
Well, the harm beat, I think.
Yeah,
but
you're in the same category here.
I still have to grow a little bit my power. Right? That was incredible, the breakaway he made. But
yeah
I don't know about the hard, but mm-hmm. it's just, for me, the 159, I think, or 60 that I had there, it's probably one of the highest heart rates I've ever had on the bike.
Wow, crazy.
On the run, on track sessions, mm-hmm. I sometimes go higher, but also 165, it's
the limit,
the maximum.
crazy, but it's cool for us to see on Zwift Power all the data you have there. And you normally do a comparison between the guys. So it's pretty obvious. And when you see, whoa, the heart rate was pretty low. But cool.
I was not putting any effort. Next time I take 5 minutes. No. Definitely not.
Yeah, but it was a great show, and well done.
Definitely enjoyable. Maybe if we return to the real world outside, and maybe to the future for the end of our interview, do we have like a small or little idea how it's going on? What do you see you racing in the second half of a year, or in looking forward to autumn or something like that?
Yeah.
Are you trying to motivate with this idea?
Well, right now I'm just really having fun, and for me, fun, it's like training as much as I can, basically, as long as I can stay healthy. Yeah. So I think that's not necessarily bad, as long as I stay healthy and injury-free. Of course, I have to be a bit careful. But of course, I still have hope as well for some races at the end of the year.
Mm-hmm.
But I'm not sure. Like, I heard there is talks about ITU wanting to put a smaller World Series still in October, November, September, maybe already.
Mm-hmm.
But I think this is going to be very, very hard. I think maybe our biggest chance can be Super League, because it's a private organization and they don't care as much. Maybe if I'm going to give an example, if maybe Brazil is still in lockdown or whatever, or their athletes are not allowed to travel. Mm-hmm. I think a private organization can just say, yeah, okay, that's a bummer for you. We're just going to do a race with 20 other guys. But I think also it's a lot smaller. The it's only like 25 athletes. Whereas ITU has to be open for everyone. They can't do races if some countries are not allowed to come. So I'm still having hope for Super League, but I'm not sure about ITU, and I'm not sure about Ironman either, with the qualification, especially I don't know what they're gonna do. Mm. Give the spots in the Ironman VR, but that's not really, really good either.
Oh, no,
I think
not a good idea.
No.
So maybe
I think we'll see many people with a Garmin on the scooter.
Oh yes, good idea.
To get the corner spot.
So we will not see you trying out Ironman VR. I think it was this weekend where I could do like 3K run, 40K bike, and 10K run, which would be like, in your range.
Distance,
I don't know. I wouldn't mind if they would just give like one platform to cycle on, and like one course, for instance, and you have to do it alone, if they find a way to do that. So they say, for instance, we do on Zwift one race on a 40K course, but you can't do it like...
Yeah,
like the way they are doing it now. So people were going on trainer road riding 60 k's an hour average, and like people were joining group rides on Zwift, which is like also you're only pushing 240 watts and you're going 45 k's an hour.
Yeah,
that's not real life with a time trial bike, unless you are very efficient. But
that's true. But good to see that you are still motivated. Even if it seems like you don't need races, that's good. I think that would be a big difference to me. So, Martin, I think thank you very much for giving us answers. And
thank you for having me.
Yeah, stay healthy, and we wish you some good Zwift races.
Yeah.
Yes, you guys as well.
Thank you.
Genau.
Genau. Und ja, morgen werden dann die Frauen an die Reihe gehen. Und da werde leider Gottes auch ich starten müssen.
Wieso leider? Oh. Ist doch toll.
Ja, ich bin halt gerade nicht so wirklich in Form und habe schon seit 4 Wochen kein Swift-Rennen mehr gemacht, keine Intervalle, nichts Hartes und bin nur hier so rumgedödelt. Das wird morgen nicht schön. Also ich bin froh, wenn ich bis zum ersten Berg überhaupt nur in der Gruppe mitkomme und nicht schon davor abgehängt werde. Ja,
dann musst du halt deine Swift-Erfahrung ausspielen und diese ganzen Power-Ups
da kannst
und
du Erfahrungen haben, wie du willst, Horst. Also wenn du einfach wenn die pure Power einfach fehlt, dann ist es egal, okay, wie skilled man ist. Aber es wird trotzdem interessant. Also ich bin froh, dass ich einfach die Chance habe, halt einfach mal mitzufahren.
Ja.
Und es werden nämlich von Super League Taylor Spivey teilnehmen, die Cassandre Beaugrand, Leonie Perriot und die Ilaria Sahne aus Italien.
Ja, die, also nicht ganz so prominent, sage ich jetzt mal, wie das Männerfeld an sich, aber trotzdem auf jeden Fall mit Spivey und Beaugrand auf jeden Fall schon zwei.
Ja, mega stark, ja.
Absolut, ja. Krass. Wie viel Uhr morgen?
Um 7:50 ist Start, abends.
Abends, okay.
Ja.
Alles klar.
Genau. Ansonsten, wenn man noch im Livestream bewundern konnte, war Frodo mit seinem Try at Home, seinen Indoor Ironman. Und es ist immer ganz lustig. Also es ist so, es ist für mich bemerkenswert, wie viele aus der normalen Bevölkerung das jetzt so mitbekommen. Also ich wurde jetzt echt so von der Uni, ich hatte ein Videocall mit einem Prof, spricht er mich an so, ja, der Frodeno, ne? Der Frodeno macht ja jetzt hat er noch gar nicht gemacht, so, habe ich jetzt gehört, der macht ja jetzt sein Indoor-Ironman. Boah, ja, Wahnsinn. Ich denke mir so, ja, krass, ey, weil ich ganz genau weiß, das sind Personen, die haben, also die sind auch nicht sportinteressiert, ne? Sondern die verfolgen einfach nur so, was halt so in den Nachrichten kommt. Und die bekommen einfach mal mit, dass ein Jan Frodeno ein Indoor-Ironman machen möchte. Ich finde das so krass. Währenddessen bekomme ich halt Nachrichten, irgendwie, keine Ahnung, von Kommilitonen, aber auch von Arbeitskollegen, die halt so schreiben, die mir noch so Screenshots schicken, so, ey, wie kann man nebenbei noch reden und Interviews führen und so. Da muss ich mal so auch ein bisschen aufpassen, das, was ich antworte, dass ich nicht so, weil ich mir denke, ja, klar kann er, das ist ein 14er Tempo, natürlich kann er dabei reden, so, what the fuck, ne? Also ist ja jetzt nicht, aber für mich ist halt die andere Komponente, dass die das so verfolgen und so mitbekommen, dass es ein Triathlet geschafft hat, in so eine Liga aufzusteigen und einen Stream zu organisieren, wo dann ein Boris Becker und ein Felix Neureuther und was weiß ich noch da alles drin ist. Das fand ich beeindruckend. Also jetzt, ne, was hat da diesen Ironman und so, das fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so krass. Ich glaube, es ist viel härter, sich zu einem 6 Stunden Indoor-Training zu motivieren, was du vielleicht sonst normalerweise machen musst, wo es keiner mitbekommt.
Das macht er ja eh Tag für einen Tag aus.
Das macht er ja eh. Aber diese Aufmerksamkeit zu generieren und so diese Anerkennung, ja, krass.
Ja, das ist natürlich dem geschuldet, dass diese ganzen Mainstream-Medien das aufgegriffen haben. Wir haben ja aktuell wie so ein vorgezogenes Sommerloch, wenn man es mal genau nimmt. Wir haben keinen Fußball, was ja normalerweise immer alles vereinnahmt.
Ja, wir haben gar nichts, ne?
Wir haben keinen halt gar Sport. Nichts. Und da kommt halt der Jan mit dieser April-Scherz-Idee und zieht natürlich da alle Aufmerksamkeit aus der Sportwelt und dann auch von allen anderen auf sich. Und das ist natürlich halt mega gut, ne, für die Aktion an sich. Und deswegen siehst du auch im Fokus, dann überträgt Bild.de live das ganze Ding. Ne? Ich meine, eine größere Plattform gibt es wahrscheinlich nicht.
Die Sportschau kommt und macht einen
extra Bericht. Ja, also das ist halt schon krass. Und ich meine, was so dahinter steckt mit der Charity-Aktion. Ich meine, der hat jetzt irgendwie 200.000 Euro eingesammelt, also quasi doppelt so viel Geld eingesammelt wie für einmal Hawaii gewinnen. Ja, ja. Wenn man sich das mal überlegt. Also krass, du kriegst für einen Hawaii-Sieg $125.000 und der hat jetzt mal 205.000 Euro eingesammelt. Klar, über Partner und so weiter, aber das mal auf die Beine zu stemmen und das ist natürlich für seine Marke halt auch mega krass, aber die Aktion, also unterm Strich, finde ich, also ich bin jetzt kein Fanboy oder so von ihm, aber ich fand das schon richtig eine krasse Aktion von der Sache her, wie der Gregor schon sagte, das zu absolvieren und dem Tempo, das ist jetzt auch jetzt nicht so der, die sportliche Herausforderung für ihn jetzt, ne? Ja. Das sollte eigentlich klar sein, aber klar, wenn jetzt einer einschaltet, oh, hier Bild.de, da ist so dieser Stream und gucken dann rein und oh, dieser Frodeno, krass, der schwimmt dann irgendwie in seinem Outdoor-Pool und ist voll kalt draußen und oh, jetzt geht er aufs Rad, der Wahnsinn, und dann läuft er noch Marathon und trinkt dabei immer 5 bis 8 Cappuccinos, Espressos dabei, ja, unglaublich.
Dann ist ja, noch dann, hier das Banana Bread von seiner Frau und oh, wir können das Rezept, wir können es auch direkt nachbacken, yeah,
genau,
cool.
Das ist schon, also das fand ich schon gut, da fand ich die Übertragung teilweise besser als manche Ironman.
Aber ganz im Ernst, das habe ich mir eben auch gedacht, ne? Also es lief jetzt nicht, ich war gestern auch den Tag unterwegs so, aber es lief morgens mal, es lief mittags, guckst du mal rein, und abends, als er dann ins Ziel gekommen ist, auch. Und ich finde, die ganze Übertragung und alles, was da so quasi auch mit dran hing und geboten wurde, also war viel interessanter als auch letzte Woche dieses dieses Ironman-Gedöns da auf Ruby.
Es hat mich auch, also es war, habe mich im Vorfeld wenig damit beschäftigt und habe dann nur mal so zwischendurch kurz reingeschaltet, wo er dann schon beim Schwimmen war und dann fertig wurde. Und ich fand das so lustig, wie er noch so meinte, oh, ist so kalt. Und dann hat er noch so im Live gesagt hat, oh, jetzt ein Banana Bread, das wäre geil. Und dann kam ja auch wirklich direkt so dieses vorgefertigte Video, was noch ein paar Mal kam. Emma Frodeno und ihr krasses Banana Bread. Ich dachte so, krass, wie krass gescriptet ist das denn? Aber ab da wurde mir klar, okay, natürlich, Frodo macht nicht einfach mal nur so irgendwie sowas.
Ja, wie keinen langweiligen Stream jetzt.
Kein Stream, sondern, Alter, da ist ja voll was drin, ne? Das fand ich echt beeindruckend.
Und ich muss auch sagen, wenn man jetzt immer um Motivation redet und diese Ironman VR-Experimente, sollen auch die Community zusammenbringen und. Ich finde es, für mich wäre es eine größere Motivation gewesen, jetzt, gestern, gut, wenn das Wetter auch schlechter gewesen wäre oder wenn ich da jetzt noch nie 180 auf Swift gefahren wäre im Vorfeld, dann hätte ich mir gesagt, ja, geil, um 8:50 steigt Frodo auf Swift, ich kann dieses Event, kann dem beitreten, und es haben 1400 Leute gemacht, ne? Also, ob die jetzt komplett 180 durchfahren, ist ja auch egal. Aber wenn ich nur einen 100er gestern hätte fahren wollen auf Swift, dann wäre ich in dieses Event gegangen und hätte den Stream von Frodo nebenbei laufen lassen. Und es wäre super entertaining gewesen. Also, da gehen auch mal 5 Stunden auf der Rolle relativ.
Nee, ich glaube wirklich. Also, ich glaube, für ihn selbst war das auch echt, ging das so viel schneller um als wirklich normal. So ein normaler Trainingstag, wo du dich irgendwie mit dir selbst beschäftigen musst. Weil er war dann auch gut eingespannt.
Ja, auch Entertainer, ne?
Ja. Für mich ist halt wirklich diese krasse Leistung, Frodo macht was, und so mit die bekanntesten Sportgesichter unserer Nation sind mit im Livestream eingebunden, und was er da bewegt hat, das fand ich dann schon echt beeindruckend.
Ja gut, ich meine, das natürlich, das hängt ja auch alles zusammen. Das Geld geht ja an die Laureus Foundation. Ich war ja über das Team Sport for Good ja auch in dieser Laureus-Geschichte drin. Und die Sportler, die prominenten Sportler, die da eingeladen sind, ja alles Laureus-Botschafter. Deswegen war das natürlich, ging das so ein bisschen einher. Und wenn natürlich der Geschäftsführer von Laureus dann auch das nochmal erklärt und so, da ist natürlich klar, dass das so alles so ineinander verwoben ist. Aber klar, da kam jetzt richtig Kohle bei rum. Und wobei man sagen muss, ich habe es mal nachgeschaut, diese Plattform, die behält ja 20% irgendwie an den ganzen Sachen ein.
Oh, das ist geil.
Es ist schon recht viel, wobei da kann der nichts dafür, aber vielleicht hat er einen Sonderdeal, aber die machen ja auch andere Charity-Sachen und klar, Verwaltungsgebühren und so, und da sind 20% dann schon ganz schön viel bei so einer hohen Summe, aber es gab ja auch echt krasse, schöne, coole, tolle Preise.
Schöne Breitling oder so, ne?
Ja, das kam am Ende, habe ich irgendwie gehört, ne? Da hat er nochmal was in den Topf geworfen, hat hier, wir müssen hier nochmal die 200.000 knacken, ich habe hier noch meine Uhr, meine Garmin, Breitling-Uhr, fängt auch mit B an,
Horst, wir müssen langsam echt mal wieder raus, ja?
Das ist deshalb, aber war Entertainment gestern auf alle Fälle. Ich habe auch ab und zu reingeschaut und fand, das war nicht echt eine gute Sache, und in diesem Sommerloch.
Aber Horst, du machst doch auch alles in Sachen Entertaining. Also wo du so dich rumtreibst und rumschwimmst.
Ach so, ja.
Da komme ich auch aus dem Staunen nicht mehr raus.
Also,
was ist das denn hier?
Ich muss jetzt mal ein Statement loswerden, ja. Also mir geht das ja auf den Sack, wenn dann Leute anfangen, sich irgendwelche Kinderbecken in den Garten zu stellen. und sich dann mit einem Seil da irgendwie auf der Stelle schwimmend da fortbewegen, weil das, glaube ich, für mich nichts mit Schwimmen zu tun hat. Aber ich kann das auch sagen, weil ich komme ja vom Schwimmen und ich weiß, was damit zu tun hat. Deswegen habe ich natürlich die Gunst der Stunde genutzt, jetzt bei dem schönen Wetter draußen zu schwimmen. Da habe ich natürlich ein bisschen einen Post gemacht. Aber das war natürlich, wir hatten echt gutes Wetter und
hast du so
man
viel,
muss auch sagen.
Hast du so viel Winterspeck angesetzt, dass du das ausgehalten hast? Es muss doch so kalt sein.
Nee? Ja, ist auch kalt. Also das Wasser hat 13 Grad.
Oh, aber wie Frodos Endless Pool angeblich. Der hat
ja,
auch 13
Grad. Ja, das glaube ich nicht. Ich bin maximal geschwommen, also ich bin an einem Mal bin ich 1500 Meter geschwommen, an einem anderen Mal 2000 Meter. Der See hat insgesamt 5 Kilometer, wenn du eine große Runde schwimmst, aber ich bin dann halt einmal mittig rein und dann irgendwie vorher zurück. Aber das langt dann auch. Also merkst dann, also man
zieht schon
nicht,
Energie,
ich,
ne? So richtig.
Ja, ja, und vor allen Dingen in die Ohren geht das was. Und das kann man auch auf keinen Fall empfehlen. Ich mache das halt mit der Begleitung als Sicherheit und als geübter Schwimmer. Aber das ist natürlich schon eine schwierige Sache. Ja. Aber ich wollte dann, also in meinem Standardsee dann doch mal ein paar Bahnen schwimmen. Es war auch ganz gut so. Und ja, aber es soll jetzt nicht der Eindruck erweckt werden, dass man das machen könnte.
Don't try
aber,
this at home.
Ja, vor allem, weil viele Seen auch gesperrt sind. Das darf man nicht vergessen. Ich war jetzt in einem Tümpel, ich verrate Namen nicht, da das ist kein öffentlicher See, der ist deswegen auch nicht gesperrt. Aber normalerweise darfst du momentan, genau, auch an keine Badeseen gehen. Das gibt es auch irgendwelche Strafen vom Ordnungsamt oder so. Das ist auch klar.
Also sonst wirst du von schwimmenden Horsties attackiert.
Ja, ich habe, also wie gesagt, ich fand es irgendwie nervig, wenn dann ja der jeder Dritte irgendwie sich so ein
Planschbecken dahin
vier mal sieben Meter Pool hinstellt, ja, und also okay, es soll ja jeder machen, was er will, aber das hat für mich nichts
mit Schwimmen zu tun. Lieber eine Gegenstromanlage kaufen.
Ja, definitiv. Also das Schwimmgefühl ist ja, hast du schon mal Training gemacht an Gegenstromanlage?
Ja. Aber es ist so ein bisschen, na gut, vom Gefühl her schon wie Laufband laufen, weil du hast halt normalerweise im Schwimmen, du drückst dir eigentlich ein Wasser weg und da ist ja eher so, naja,
kommt
deine,
dir entgegen so, ne?
Ja, du wirst, deine Hand ist halt eher so mit der mitgetriebene.
Ja, du schwimmst ein bisschen auf der Welle und das ist, ja, das stimmt schon, klar, aber gut.
Besser als nichts, ne?
Ja, ja, klar, und ich muss auch gestehen, das hat auch sau Spaß gemacht, ne? Also da mal wieder ins Wasser zu gehen, aber mich hat eher gewundert, dass so eine Daniela Rüff halt irgendwie keinen kennt mit Privatpool in der reichen Schweiz, ja, wo sie mal trainieren kann. Also da wundere ich mich wirklich.
Aber da weiß extrem. Ich nicht, was da Social Media technisch gemacht wird und was sie wirklich in Realität dann doch noch Möglichkeiten hat. Was man aber dann nicht an die große Glocke hängen darf, möchte, keine Ahnung. Hm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass
aber
sie noch
Das ist generell so ein Thema, weil ich glaube, einigen, das ist ja wirklich unterschiedlich und auch Alistair hat ja jetzt sein Video gepostet von seinem kleinen Pool mit einer Gegenstromanlage. Und wenn du jetzt echt irgendwie auch so ein IGU-Athlet bist oder generell, oder schau dir jetzt Anna Haug an, die war ja nun auch in der Presse, in dem sie verzweifelt versucht hat irgendwie, also sie kann anscheinend ja irgendwie auch nicht schwimmen. Boah, das ist echt.
Das muss einem dann schon irgendwie einen Stich versetzen.
Ja, das ist
ne?
heftig, wenn du die Konkurrenten siehst, oh, die können irgendwie trainieren und oh, scheiße, ich kann das nicht und
Ja klar, ich meine, so ein Endless Pool kostet irgendwie ab 15.000 Euro aufwärts, ja, wenn du einen gescheiten hinstellst oder du hast so eine Konstruktion wie der Frodo, das ist dann so eingehängt, das ist glaube ich so eine bisschen günstigere Variante, wenn du wenn das Becken groß genug ist, aber so ein richtig guter Endless Pool, was so ein Ben Hoffman hat und so oder ein Frederik van Lierde, die sind richtig teuer, also das das amortisiert sich nicht, also das ist einfach Spaß an der Freude.
Naja gut, jetzt hättest du volle Auslastung. Wenn du so ein Ding hättest, da würden sich so ein paar Leute anmelden. Und
ja gut, darfst du ja nicht. Das ist ja,
eben, du musst ja, das ist ja wegen Versammlungsverbot.
Ja, aber du musst die ja nicht sehen.
Also ja, trotzdem kommen wir mit ihrem Keim und ihrem Virus, ne, ist ja im Wasser. Und es ist ja noch nicht erforscht, ob vielleicht Corona im Wasser besonders gut überlebt, weiß man ja nicht.
Das ist erforscht. Chlor tötet es ab. Also du musst nur genug Chlor reinschütten, dann.
Aber ich bin guter Dinge, dass wir vielleicht in 6 Wochen ja Freibad-Saison haben und dann vielleicht, wenn gewisse Maßnahmen sich gelockert haben, dass dann Schwimmen wieder möglich ist.
Ja, aber dann musst du dich duellieren, dann können vielleicht nur maximal 20 Leute werden in das Bad gelassen, wo normalerweise 100 stehen. Und dann first come, first serve oder wie läuft das ab? Keine Ahnung, bin mal gespannt.
Ja. Wenn du ein Vereinsbad hast, wahrscheinlich einfacher wie so ein öffentliches Bad, das stimmt.
Oder zu deiner Schwimmzeit morgens hat eh keiner Bock zu kommen.
Ja, Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber du kannst ja trotzdem nicht irgendwie 30 Leute auf einmal reinlassen. Nee,
also es wird schon
auf die Bahn.
Ja. Ja. Wir werden sehen, wie es läuft.
Ja.
Wir werden sehen.
Aber dann mach nochmal deine heimischen Seen etwas unsicher und übertreib's nicht, ne? Dass du ja nicht krank wirst.
Nee, ich muss auch, also ich mache das jetzt auch nur einmal die Woche oder so, wenn es Wasser auch das auch hergibt, ne? Deshalb. Ich habe noch einen Punkt, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen, wegen Profi-Radsport und Gehälter und so.
Ach so.
Aber das,
Ja, nehmen wir uns für 2 Wochen auf, oder?
Okay, machen wir das doch. Okay. Nee, dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze. Wir haben ja noch einen Rest-Ostersonntag. Ich muss noch Eier suchen gehen. Deswegen.
Oh ja, mach dich mal.
Eure Schokoeier sehe ich ja bei euch im Hintergrund. Mhm. Oder beziehungsweise Schoko-Osterhasen.
Wir haben Hasen hier, hey, stehen ja.
Ja. Häschen. Das steht mir noch bevor. Ich muss meinen Schoko-Osterhasen noch.
Dir verdienen. Und,
ja, ganz einfach: Espresso-Tasse, einen kleinen Hasen rein, doppelt Espresso drauf, zack, fertig.
Mhm. So macht das der Espresso-Horst, ja.
Ja,
genau. Wie heißt das denn? Was? Du bist der Creator, du darfst einen Namen ausdenken.
Osterlatte? Nee.
Das machen wir, auch in der nächsten Episode. In der nächsten Episode haben wir einen Namen dafür.
Okay, alles klar. Gut.
Lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und zieht durch, macht ordentlich VR-Action, ob auf Swift oder auch auf Ironman VR geht auch.
Tschüss, danke fürs Zuhören.
Ciao, tschüss.